Hallo und herzlich willkommen von mir. Mein Name ist Christa Klörpofer-Krampel. Ich bin der Host des Podcasts Zorn und Zuversicht und wir sprechen heute über das Thema, wie werden leise Themen laut? Und mit wir meine ich nicht mich alleine, sondern ich habe hier, mir gegenüber sitzt die Julia Wagner vom Podcast Why Don't You? Wir haben uns auch tatsächlich über diesen Podcast erst kennengelernt. Stimmt nicht ganz. Jetzt greife ich vor, wir kennen uns schon länger, das erzähle ich später. Ja. Aber über diesen Podcast haben wir quasi wieder irgendwie auch inhaltlich zueinander gefunden und sie beschäftigt sich in ihrem Podcast mit beruflichen Neuanfängen von Frauen, ich sage jetzt einmal über 40. Und in diesem Sinne passt es ganz wunderbar zur Frage, wie werden leise Themen laut? Und ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit dir meinen ersten Live-Podcast mache, weil für die Leute, die es nicht wissen oder vielleicht auch nicht im Video gucken, wir haben hier heute Publikum.
Genau. Und aus diesem Grund, alle, die jetzt zuhören oder vielleicht auch das Video anschauen, schreckt euch nicht, wenn ihr das eine oder andere Hintergrundgeräusch hört. Das könnte passieren. Es ist auch insofern für uns spannend, weil Podcasterin mit Podcasterin spricht. Normalerweise sind die Rollen sehr klar verteilt, oder? Also wenn ich einen Gast habe, dann bereite ich das Gespräch vor, ich weiß, worüber ich sprechen möchte und ich bin in der Regel auch die Person, die durch das Gespräch führt. Also das könnte spannend werden heute.
Das ist für mich auch eine neue Rolle. Ich bin es als Journalistin auch gewohnt, die Fragen zu stellen. Aber heute wird das anders sein.
Genau. Ich würde sagen, dann steigen wir gleich ein. Ich habe es ein bisschen vorweggenommen, oder? Ich habe gesagt, wir kennen uns über den Podcast, was nicht stimmt.
Ja, du hast mich drauf gebracht, dass wir uns von früher kennen.
Genau. Für alle, die uns nicht kennen, wir waren beide einmal sehr... Also beruflich eigentlich im Mode- und Trendbereich tätig.
Ja, im Lifestyle-Bereich. Bei mir war es so allgemein vielleicht auch eher der Lifestyle-Bereich. Genau.
Und ich habe, bevor ich in meiner jetzigen Tätigkeit war, ganz lang für einen österreichischen Schuhhändler gearbeitet und du warst die Chefredakteurin damals von der Miss.
Genau, die gibt es auch nicht mehr. Grüße an die Medienkrise. Ich habe damit aber nichts zu tun. Ich bin vor 13 Jahren nach Berlin ausgewandert, also ich habe mit diesem Ende nichts zu tun. Aber ja, da habe ich ein Magazin für junge Frauen gemacht und war so mittendrin in diesen ganzen Lifestyle-Themen.
Mhm. Und bei mir war es Mode, bei mir waren es Trend, bei mir war es eine, wie ich damals meinte, sehr glamouröse Welt. Ich habe gedacht, und man verzeiht mir meine Wortwahl, ich dachte ja, wir sind the shit, weil wir zwischen Berlin, Kopenhagen, London durch die Welt gereist sind. Am nächsten Tag war ich in Florenz, dann bin ich wieder nach Mailand zur Fashion Week, zu irgendeiner Modemesse und ich habe mir wirklich gedacht, das ist, also ich meine, noch viel cooler geht's nicht. Und weil wir heute ja auch über Purpose, also über Sinn sprechen und ich weiß, dass du ja auch ganz was anderes mittlerweile machst. Stell jetzt einmal die Frage, wann bist denn du draufgekommen, dass das, was du machst, eigentlich für dich nicht mehr sinnerfüllend ist?
Ich glaube, das war jetzt nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und mir gedacht habe, das ist es jetzt nicht mehr. Das war auch eher so ein schleichender Prozess. Ich habe schon angesprochen, es gibt ja auch sowas wie die Medienkrise. Ich bin vor vielen Jahren nach Berlin gegangen für ein Jobangebot, habe dort noch ein Online-Magazin gemacht. Das war dann irgendwann zu Ende. Unter anderem wegen Mobbing. Und wenn man Jobs verlässt, hat man ja dann diesen Moment, wo man sich denkt, was mache ich jetzt? Mache ich genau more of the same oder mache ich was anderes, was Neues? Und das hat sich auch nicht sofort entwickelt, sondern so nach und nach. Und ich glaube, was auch ganz eine große Rolle gespielt hat, war dieses Purpose-Thema. Das ist ja so in den 2010ern eher richtig groß geworden. Also wie die Millennials in den Arbeitsmarkt gekommen sind und diese ganzen Startups gegründet wurden. Gerade Berlin, da war ich wirklich im Hotspot von diesen Startup-Gründungen und plötzlich hat jeder nach einem Purpose gesucht und irgendwann habe ich mir auch gedacht, wo ist mein Purpose? Mhm. Ist es der Lifestyle? Und dann hat sich das tatsächlich auch so ergeben, dass ich dann angefangen habe, für ein Startup zu arbeiten, die auch einen Purpose hatten. Und so war das eigentlich, dass sich das so langsam entwickelt hat. Irgendwann war halt dieser, man muss auch mittlerweile sagen, ein bisschen Trend-Purpose da, weil ich sehe das Thema ja heute auch ein bisschen kritischer. Mhm. Aber lustigerweise, ich wollte dir auch diese Frage stellen, weil ich stelle ja in meinem Podcast jeder Frau die als erste Frage, was kannst du heute beruflich besser in deinen 30ern? Und bei dir hätte ich aber gefragt, was war der Moment, wo du auch gesagt hast, ich brauche jetzt den Purpose in meinem Leben?
Also da bediene ich ein ganz klassisches Klischee. Also das ist wirklich wie aus dem Lehrbuch. Ich bin einfach Mutter geworden. Okay. Und wie so oft, wenn man Kinder bekommt, stellt man sich die Frage, ist das, also kann ich erstens das, was ich bis dahin gemacht habe, überhaupt noch so machen? Geht sich das zeitlich aus? Schaffe ich das mit den Ressourcen? Und ich behaupte, da geht es vielen Frauen so. Man überlegt sich dann das erste Mal auch so ein bisschen, was ich hier beruflich tue, wo ich meine Zeit verbringe, wo ich einfach auch viel Ressourcen einbringe, und das habe ich ja gemacht, also ich habe ja wahnsinnig viel gearbeitet, was hat denn das mit meinem Kind zu tun? Und was tut das für mein Kind? Und das war tatsächlich für mich auch der Grund, dass ich das erste Mal überlegt habe, so was will ich denn eigentlich machen? Also ist es das, was ich bis jetzt gemacht habe? Ist das, was auch irgendeinen Wert für irgendjemanden hat? Sind aber andere Dinge dann auch noch dazukommen. Also das passiert, ja, du hast eh schon gesagt, das passiert nicht über Nacht. Man wird nicht wach und sagt so, und jetzt habe ich auch meinen Purpose gefunden und jetzt weiß ich auch, was ich anders machen möchte. Es sind schon ein paar andere Dinge auch noch dazukommen. Es war im Unternehmen dann nicht mehr so leicht. In der Abteilung hat sich sehr viel verändert. Also da hat es ein paar Dinge gegeben. Aber tatsächlich war dieses, ich bin plötzlich Mutter und verantwortlich für nachfolgende Generation, hat einfach bei mir ganz viel gemacht.
Und wie lange hat das dann gedauert vom Mutter werden zum, ich suche jetzt wirklich aktiv einen Job mit mehr Purpose?
Naja, der Job, den ich mache, in Wirklichkeit ist mir ja ein bisschen zugeflogen.
Das sind die Besten.
Und das war ja nicht von Anfang Purpose getrieben, also, sondern das hat sich ergeben. Ich habe damals dort anfangen können. Unser, wenn wir bei Purpose bleiben, unser Sinn, unser Ziel, unser Unternehmensinhalt damals war ja, und da schließt sich ja ein bisschen der Kreis, war, wir haben Startups gesucht, wir wollten in Startups investieren und das war alles auch eine sehr aufregende Welt. Da war aber vom Purpose, war da bei mir noch nicht viel. Und ich habe auch nicht gedacht,
wann war das
dass ich,
so circa? War das so auch wie schon Purpose so,
ja, so
Trend 9, wurde?
10 Jahre ist das jetzt aus. Ich bin ja in Wirklichkeit super loyal, wenn ich einmal in einem Unternehmen bin. Also ich bin ja auch
ich
anders
nicht.
Als du. Ich wechsle nicht an, also das, ich wechsle Abteilungen, aber grundsätzlich, deshalb bin ich ja wahrscheinlich schon sehr lang verheiratet. Ich bleibe einmal bei meinen Entscheidungen. aber am Anfang war damit Purpose eigentlich nicht so viel, sondern das hat gut passt. Das hat gut passt neben meiner Rolle als Mutter. Ich habe auch nicht Vollzeit gearbeitet. Und der Purpose ist tatsächlich dann gekommen. Und der ist gekommen, wie wir damals entschieden haben, okay, was wollen wir tun? Dieses, wir investieren in Startups, das ist es einfach nicht. Und wir haben uns dann entschieden, okay, wir sind ein Innovationshub für Nachhaltigkeit. Und das war der Punkt, wo ich für mich ganz definitiv den Purpose gefunden habe in diesem Unternehmen, aber ich habe den gar nicht bewusst gesucht, sondern ich wäre wahrscheinlich nicht mehr dort, wenn das nicht passiert wäre, weil das wäre mir dann irgendwann, also ich weiß, es gibt sehr viele Menschen, wir sind eine Innovationsabteilung, für die ist Innovation der Purpose, ja. Für mich nicht. Für mich ist es Nachhaltigkeit. Für mich ist es diese Nachhaltigkeit in allen Aspekten, sowohl ökologisch, aber ganz wichtig auch gesellschaftlich. Was tun wir sozial? Für mich geht es um Dinge wie, wie gehen wir in der Gesellschaft miteinander um? Wie gehen wir mit der Demokratie um? Wie werden leise Themen laut? Und so bin ich zu meinem Purpose gekommen.
Und siehst du das heute noch genauso? Weil ich stehe ja diesem ganzen Purpose-Thema mittlerweile recht kritisch gegenüber, auch aus eigener Erfahrung. Bei mir war es so, dass zum Beispiel ein Startup, für das ich gearbeitet habe, das wirklich auch sich für Pflegekräfte eingesetzt hat, während dem Höhepunkt von Corona. Mega Purpose, könnte man sagen. Aber am Ende des Tages, ich will das jetzt auch nicht mega lang ausführen, aber Purpose zahlt nicht meine Miete. Und Purpose sorgt auch nicht dafür, dass es kein toxisches Arbeitsklima gibt. Purpose sorgt nicht dafür, dass die Mitarbeiter gut behandelt werden. Ich weiß, dass auch einige Leute da gegangen sind und auch nicht auf die schöne Art. Und wie ich damals ein Angebot von einem anderen Unternehmen hatte, wurde mir das sehr übel genommen auf einer persönlichen Ebene. Dabei weiß wirklich jeder Gründer, dass man für ein gutes Angebot von seinem Traumunternehmen natürlich wechselt. Und ich muss sagen, dass Purpose auch so ein bisschen inflationär gebraucht wird. Jedes Unternehmen hat jetzt einen Purpose, aber ich glaube, wichtig ist auch mal die Innenschau. Und für mich ist das natürlich, möchte ich etwas mit Sinn machen. Es gibt einen Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe. aber ich glaube, dass für mich viel mehr drumherum stimmen muss. Also jetzt nicht nur dieser Purpose nach außen, der für viele Unternehmen eine Werbebotschaft ist. Und ich sehe das kritisch. Und auch diese ganze Bewegung, das hat ja eben angefangen mit den Millennials, die so stark nach einem Purpose gesucht haben, weil so wirklich jede Generation hat ja ihr eigenes Arbeitsthema. Die Boomer, für die Boomer war Arbeit Pflicht. Dann kamen die Gen X, das bin ja ich noch, da war Arbeit Karriere. Dann kamen die Millennials, die haben das erste Mal so richtig nach dem Sinn gesucht. Und jetzt ist die Gen Z da, die will Sinn, die braucht eine Work-Life-Balance und die braucht aber auch diese mentale Gesundheit. Und ich muss sagen, es gibt ja auch viele prominente Beispiele, wo man sagen muss, Purpose, schwierig. Ja? Also ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch ein Thema ist, aber im Silicon Valley, ich habe auch für ein Unternehmen, für ein internationales gearbeitet, das dort sein Headquarter hatte, da gab es ja diesen effektiven Altruismus. Und da war ja so, alles ist erlaubt, um viel Geld zu scheffeln, weil ich verteile das dann an die Menschheit und tue was Gutes damit. Mhm. Wo ist da jemals was rausgekommen? Also der Posterboy von dieser Bewegung sitzt mittlerweile im Gefängnis, Sam Bankman-Fried. Mhm. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch nicht mehr das große Thema. Und da hat es für mich angefangen, einfach nur so mein Schlagwort zu werden.
Ja. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ganz kurz erklären, was dieser effektive Altruismus ist, weil das ja nicht unbedingt ein sehr geläufiger Begriff ist.
Also eigentlich, ich habe es schon kurz gesagt, ne? Es geht hauptsächlich darum, dass die Unternehmen ihren großen Umsatz rechtfertigen damit, dass sie dieses Geld damit verwenden, etwas Gutes für die Menschheit zu tun.
Ja, jein.
Kurz gesagt.
Ja, ich habe mir das ein bisschen angeschaut und habe mir einen TED-Talk, den kann man sich, also den stelle ich in die Shownotes, von einem Philosophieprofessor, der erklärt hat, was ist das eigentlich? Mhm. Und grundsätzlich, wenn ich mir das anhöre, effektiver Altruismus, wie er es erklärt, ist das ja mal per se was Gutes. Weil
natürlich,
es geht
Purpose
darum,
ist auch per se immer was Gutes. Ja?
Ideen und Methoden zu finden, um für die Gesellschaft was besser zu machen. Dort, wo es anfängt, schwierig zu werden, ist, wie will man das machen? Man will das evidenzbasiert machen. Das heißt, ich gebe dir jetzt, ich weiß nicht, 200.000 Euro zum Beispiel.
Sehr gerne.
Und du kannst entscheiden damit, was tust du damit, um die Welt und die Gesellschaft besser zu machen. Und dieser effektive Altruismus sagt jetzt, ich rechne mir jetzt einfach aus, mit diesen 200.000 Euro, wo habe ich den größten Hebel? Klingt auch alles immer nur super. Heißt aber auch, wenn neben mir eine Familie gerade verhungert und ich aber ausgerechnet habe, dass diese 200.000 Euro, ich weiß nicht wie viel, x-tausende Impfdosen an Malaria-Impfstoff in Südafrika zum Beispiel bedeuten würden, dann nehme ich das, weil das ist der größere Hebel.
Genau.
Und da beginnt das Ganze ein bisschen zu knirschen, weil die Diskussion um Ethik und Moral einfach fällt.
Genau. Du hast es jetzt schöner erklärt. Ich habe das sehr kurz zusammengefasst mit Sam Bankman-Fried, war der Posterboy und jetzt sitzt er im Häfen.
Ja, ja. Du hast gesagt, du bist mittlerweile ein bisschen kritisch, was Purpose, also Sinn betrifft. Das bin ich auch. Ich bin immer ein bisschen kritisch, wenn es um das Thema geht und habe mich in einer eigenen Podcast-Folge erst letztens damit so ein bisschen beschäftigt. Was gibt es das überhaupt? Weil ich glaube ja das immer nur bis zu einem gewissen Grad, weil am Ende des Tages wollen wir alle unsere Miete zahlen. Wir
genau.
wollen frühstücken, so. Mittagessen, Abendessen. Also das und für mich der Schluss ist einfach Sinn in der Arbeit zu finden, ist halt ein unglaublich privilegiertes Thema. Das kann ich mir leisten, wenn ich es mir leisten kann. Also wenn ich genug Geld in der Tasche habe, mir zu überlegen, kann ich das, was ich tue, mit Sinn füllen. Wenn ich das nicht kann, und wir haben in Österreich eine Quote von 18% an armen bzw. armutsbetroffenen Menschen, also ich würde jetzt einmal behaupten, die werden sich mit Sinn wenig auseinandersetzen.
Würde ich dir zustimmen. Ich glaube aber, dass trotzdem dieser Purpose ja oder diese Sinnhaftigkeit prinzipiell was Gutes ist. Ne? Mhm. Es geht ja auch darum, dass ich meine Fähigkeiten ideal einsetze und dass ich auch für mich so ein bisschen selbstwirkliche und dann kommt erst der Purpose, dass ich dann auch vielleicht mit der für die Welt was Gutes tue. Ich glaube, das, was wir so ein bisschen falsch machen, ist, dass wir das alles sehr stark auf das Arbeitsumfeld reduzieren, weil einen Purpose und eine Sinnhaftigkeit kannst du überall finden. Und da hat es dann auch nicht nur was mit einem privilegierten Job zu tun. Das muss man jetzt auch schon mal dazu sagen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal das Gefühl, gerade durch diese digitale Transformation, diese ganzen neuen Jobs, die dazugekommen sind, Startups, die dazugekommen sind, da gibt es so viele Jobs, die am Ende des Tages eigentlich Jobs sind, wo ich den ganzen Tag am Rechner sitze und Excel-Listen ausfülle. Und ich glaube, dass dadurch auch dieses Bedürfnis stärker geworden ist, dass ich mir, und ich sage das jetzt wirklich ganz bösartig, einen Purpose da rein fantasieren muss. Weil für mich ist zum Beispiel total interessant, wir reden nie darüber, dass systemrelevante Jobs, ich meine eine Krankenschwester, jemand bei der Müllabfuhr, ein Straßenkehrer, der muss sich morgens beim Kaffee nicht überlegen, warum er das macht. Der hat das Warum eigentlich schon in seiner Jobbeschreibung. Und ich glaube, das ist so dieses, also empfinde ich so, das ist was wirklich Relevantes. Und ich habe so das Gefühl, das ist etwas, was auch eher durch privilegierte Jobs entstanden ist. Dass man sich manchmal, wie gesagt, es gibt da draußen einen Haufen Jobs, die sind echt nicht so cool, wie sie sich anhören.
Wir oder haben du, jede Menge Bullshit-Jobs.
Das genau, es gibt Bullshit-Jobs.
Muss man so sagen, ja.
Genau, und es gibt eben auch durch diese New Economy gibt es einen Haufen Bullshit-Jobs, wo einfach nur den ganzen Tag irgendwelche Listen bearbeitet werden müssen oder sonst irgendwas. Und natürlich fühle ich mich besser, wenn ich das Gefühl habe, dass eine Firma, die propagiert, ich mache das jetzt aber für dies oder jenes. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen anders denken. Wir romantisieren Arbeit noch viel zu stark. Und das sage ich, wo ich mich mit meinem Job extrem stark identifiziere. Ich liebe Arbeiten, ich habe immer viel gearbeitet, aber ich glaube, dass das falsch ist, sich zu sehr alle menschlichen Bedürfnisse im Job zu suchen.
Das ist spannend, dass du das jetzt sagst, weil das wollte ich dich fragen. Wie sehr ist für dich deine Tätigkeit und deine Arbeit, das, was du machst, wie viel hat das mit Selbstverwirklichung zu tun?
Also Selbstwirklichung ist ja, dass ich mir etwas suche, was meinen Fähigkeiten entspricht, was meinen Werten entspricht, wo ich vielleicht auch was Gutes für andere tun kann. Das ist mir schon wichtig. Aber eben dieses, ich muss jetzt nur mir eine Firma suchen, die das alles vertritt, das ist mir zum Beispiel gar nicht mehr wichtig. Und je älter ich werde, desto mehr erkenne ich, dass du einen Purpose ganz stark in anderen Dingen finden kannst. Und ich finde eben, dass wir darüber noch immer zu wenig reden. Ich finde zum Beispiel total legitim, ich habe diese Person noch nicht gefunden, die in den Podcast kommt und darüber spricht. Weil alle wollen immer sehr karriereorientiert sein und dann habe ich mich neu erfunden. Aber ich finde zum Beispiel total legitim, dass man in der Mitte des Lebens sagt beruflich, ich möchte weniger arbeiten oder ich will einen Job nur mehr um des Jobs Willens haben, ich möchte mehr Zeit für die Familie haben und ich möchte mich auf einem anderen Gebiet vielleicht privat verwirklichen. Ich finde das völlig legitim. Da wollen nur viele Leute nicht so gerne drüber reden. Und interessanterweise, ich kenne einen Haufen, auch für meinen alten Job, so richtige High-Performer. Und Christa, das ist mega interessant, viele von denen haben auch Jobs verloren. Also ich meine, ein Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, hat Anfang des Jahres aufgrund unter anderem wegen KI 15% der gesamten Belegschaft weltweit gekündigt. Also so viel dazu, dass du loyal bist bei den Jobs. Ich hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt, loyal zu sein bei vielen Jobs. Aber jedenfalls, wenn du mit diesen High-Performern sprichst, weißt du, wie glücklich die sind, wenn die erzählen, dass sie jetzt einen Job haben, der einfach nur ein Job ist. Und das ist Wahnsinn. Und ich erlebe in meinem Umfeld gerade sehr viele Menschen, die so ungefähr im gleichen Alter sind, so manchmal so Ende 40 oder bis so Mitte 50, die teilweise ihre Jobs verloren haben durch Restrukturierung, durch, ich meine, dass du wegen deines Alters gekündigt wirst oder rausgemobbt wirst, wird dir nie jemand offen zugeben. Das können ja die unterschiedlichsten Gründe sein, aber sie haben Jobs verloren. Und die suchen teilweise jetzt was ganz anderes. Und das ist unter anderem wirklich nur, ich will einfach nur einen Job machen, um einen Job zu machen. Und die machen den trotzdem gut. Und ich weiß, dass eine der meist kommentierten Kommentare, die ich wiederum auf Social Media gemacht habe, war, da ging es darum, die Extrameile zu gehen. Ne? Und immer dieses, und da habe ich gesagt, wer hat uns eigentlich vorgeschrieben, dass wir diese Extrameile nicht innerhalb der Arbeitszeit gehen können? Mhm.
Diese Extrameile es sitzt heute auch die eine oder andere Person hier im Raum, die in meinem alten Unternehmen Kollegin war. Das war zum Beispiel was, für uns war das wie ein, also hätten wir uns einen Orden aufgeklebt.
Ja, bei mir
wir
auch.
Wir sind so cool und wir gehen die Extrameile, weil wir arbeiten so viel mehr Stunden, als wir tatsächlich bezahlt bekommen. Wir sind um 7 am Abend noch erreichbar. Wir sitzen am Wochenende und schreiben Mails und das war für uns wie Also wir haben uns einfach wahnsinnig gut gefühlt dabei. Wir haben uns gut gefühlt dabei und haben auch wirklich geglaubt, so, und weil wir das tun, geht es dem Unternehmen besser. Ich zeige, wie wahnsinnig engagiert und was für ein toller Mitarbeiter, für eine tolle Mitarbeiterin ich bin. Und das ist etwas, das, und ich sage nicht, dass das mit irgendeiner Gen irgendwas zu tun hat oder mit einem Alter, aber das ist schon etwas, was zumindest ich für mich gelernt habe. Ich muss um 7 am Abend keine Mail mehr schreiben. Ich mache am 7 am Abend eine Mail sehr gerne. Ich mache das auch sehr gerne, wenn mir die Sache wichtig ist. Ja. Aber genauso wichtig ist mir das Leben außerhalb meiner Dienstzeit. Weil, und wir haben auch im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, was ist unsere Identität? Und ich weigere mich einfach auch, mein Berufsleben, meine Selbstverwirklichung von mir aus im Berufsleben zu meiner Identität zu machen. Weil ich fest davon überzeugt bin, dass das zu wenig ist. Wenn ich diese Identität und wenn du, wie du sagst, man verliert Jobs, da gab es einen Personalabbau, du konntest gar nicht loyal sein, weil ja, da ist so viel passiert. Wenn diese Säule wegfällt und dann das meine nix. Identität ist, dann stürzt mein Haus ein.
Genau, und ich glaube, das ist immer ein ganz großer Fehler, den wir machen, dass wir im Job versuchen, menschliche Bedürfnisse nach Zugehörigkeit, Identität viel zu sehr zu stillen. Und ich glaube, dass das falsch ist. Es gibt ja auch dieses bekannte Beispiel von dem deutschen Textilunternehmer, der Wolfgang Krupp, der, glaube ich, bis 80 in seinem Unternehmen war, die Kinder noch immer nicht rangelassen hat. Ich glaube, dann so vor einem Jahr endlich aufgehört hat und dann, und er spricht ja auch mittlerweile offen darüber, einen Selbstmordversuch hinter sich, weil er hat keinen Sinn mehr in seinem Leben gesehen. Und ich finde es total super, dass er mittlerweile das auch offen erzählt. Er spricht in Medien drüber, er geht auch in Talkshows. Das ist ganz wichtig, weil das ist auch, er ist natürlich diese Boomer-Generation. Aber dieses, meine Identität ist, du, mein Job kann verheerend sein. Also ich bin auch schon mal, ne, ich habe einen Job, den ich unbedingt haben wollte, dieses Unternehmen, das auch sein Headquarter im Silicon Valley hat. Ich wollte unbedingt immer für eine von diesen Plattformen arbeiten. Und dann war, die skalieren schnell rauf, wenn sie Leute brauchen, und schnell wieder runter. Und das war ein befristeter Vertrag. Und dieser befristete Vertrag war plötzlich zu Ende. Keiner wusste, warum im europäischen Team. Innerhalb von 2 Wochen war ich raus. Und ich sag dir, das ist ein Job, auf den ich so lange hingearbeitet habe. Und wenn der wegfällt, dann ist da mal ein schwarzes Loch. Und ich meine, ich habe heute kein Problem mehr damit, darüber zu sprechen. Aber vor ein paar Jahren hätte ich, da geht es einem nicht gut. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und deswegen bin ich da so kritisch. Nichtsdestotrotz mache ich mit diesem Podcast etwas, was ich machen will, wo ich das Thema wichtig finde. Ich war immer gerne Journalistin, bis ich dann so abgebogen bin in diese ganzen digitalen Strategien. Und ich bin so ein bisschen wieder zurückgegangen zu dem, was ich gerne mache. Leute Fragen stellen, heute mit dir reden und nicht nur ich Fragen stellen. Und ja, deswegen, es ist ein schwieriges Thema geworden.
Das heißt, wir können uns darauf einigen, Purpose muss man immer ein bisschen kritisch betrachten. Ja, muss man immer ein bisschen, muss man auch ein bisschen hinterfragen, was ist der Purpose, wo kommt der her? Wir haben ja auch beim Titel stehen, wir werden leise Themen laut. Und diese leise Themen, und ich glaube, das liegt jetzt, das passt jetzt einfach auch super gut, weil du ja eine ganz besondere Zielgruppe hast. Du hast Frauen 40 plus, wo es um das Thema beruflichen Neuanfang geht.
Genau.
Wir nehmen jetzt an, das ist falsch, aber wir wissen, das ist eine leise Gruppe. Die hat wenig Sichtbarkeit. Warum ist das so?
Es ist eigentlich völlig absurd, weil es eine sehr große Gruppe ist. Frauen 50 plus werden in der Bevölkerung immer mehr. Und nur das Thema ist halt unsexy. Wobei Neustart ist eigentlich ein sexy Thema. Ne? Wir reden gerne darüber, dass jemand sich verändert hat und was Tolles geschaffen hat. Worüber wir nicht gerne reden, ist, dass der Arbeitsmarkt dich nicht mehr haben will. Das ist das Thema, was aber eigentlich ganz laut schreit, aber noch viel zu wenig darüber gesprochen wird, darüber diskutiert wird. Und ich habe mich entschieden, dieses Thema auch lauter zu machen. Weil es wird sich nicht mehr ausgehen, Christa. Mhm. Von unserer Alterspyramide wird sich nicht mehr ausgehen, dass wir Menschen, und mein Podcast fokussiert sich auf Frauen, aber Menschen allgemein ab 50, die schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt haben, das kannst du dir nicht mehr lange leisten, weil die Jungen sind nicht da. Mhm. Und ich habe ein Interview gemacht mit der AMS-Chefin, mit der Petra Draxler. Sie sind nicht in der nächsten Folge mit dir, sondern in der übernächsten Folge im August. Und da sagt sie auch, der Arbeitsmarkt der Zukunft sind unter anderem die älteren Menschen, aber auch die Migranten, weil der Rest ist nicht da. Und das ist ein Thema, wo ich mich jetzt eben bemühe, das lauter zu machen. Aber ich glaube, es wird erst schleppend lauter, weil diese Stereotype, dass eine Person, vor allem eine Frau, 50 plus, nicht digital ist, die ist nicht mehr so vorne mit der Arbeitsmarkt, wie sie deswegen nicht haben. Auch Unternehmen suchen noch immer vorwiegend nach der 38-jährigen Wollmilch oder wie heißt das? Eierlegende Wollmilchsau,
genau.
Sucht lieber 2 Jahre und sagt, es gibt keine Fachkräfte mehr. Dabei sind die da, die sind nur älter.
Mhm. Wenn man sich die Zahlen ein bisschen anschaut, also eben ein bisschen angeschaut, wie sichtbar sind zum Beispiel Frauen. Wie sichtbar sind Frauen auf Social Media. Und das ist wirklich eigentlich ziemlich arg, weil Frauen sind eine sehr große Zielgruppe. Nehmen wir jetzt Instagram zum Beispiel. Ja? Und auch Frauen nehmen einen sehr großen Raum ein, wenn es um die Themen geht. Beauty, um Familie, Mutterschaft. Sie nehmen einen sehr großen Raum ein, wenn es um Trends und Lifestyle-Themen geht. Wenn es aber um wirklich die harten Themen geht, gesellschaftspolitische Themen, wenn es um Finanzen geht, wenn es um wirtschaftliche Themen in Summe geht, sind es, ich glaube, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr auswendig, aber es sind wesentlich weniger als 20% aller Kommentare, Postings, Reels, alle Statements, die auf Instagram zu diesen Themen überhaupt abgeben werden. Das heißt, Frauen sind dort nicht sichtbar. Aus unterschiedlichsten Gründen. Also das wäre jetzt, glaube ich...
Oder der Algorithmus macht sie unsichtbar, weil er diese Themen nicht mag.
Weil er diese Themen nicht mag, aber die Männer sind schon sichtbar zu diesen Themen. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass Frauen nichts zu sagen haben, sondern das hat damit zu tun, dass, glaube ich, Frauen oftmals gar nicht sich eingeladen fühlen. Sie sind oft gar nicht eingeladen, über diese Dinge mitzusprechen. Also wir fühlen uns nicht eingeladen. Und was auch noch dazu kommt, und da hast du wahrscheinlich auch super gute, aber viel Erfahrung damit, ist, sobald man sich als Frau nach vorne stellt und in die Sichtbarkeit geht, dann wird es unangenehm. Also Ingrid Brodnik hat da ein sehr gutes Buch geschrieben, sie hat Hass im Netz geschrieben und sie hat auch, das neueste Buch ist Feindbild Frau, wo es tatsächlich um die Anfeindungen geht gegen Frauen. Sie hat mit sehr vielen Politikerinnen im deutschsprachigen Raum gesprochen. Und sobald man als Frau in die Sichtbarkeit geht, da wird es wirklich grauslich.
Ja.
Und das hat natürlich zur Folge, dass man wirklich sich überlegt, wie lange man das macht. Wie lange halte ich das durch? Wie lange schaffe ich das? Und wie lange möchte ich mir das auch anhören? Weil es geht ganz schnell ins Private. Es geht ganz schnell in sexualisierte Themen.
Absolut. Da gibt es auch Studien dazu von HateAid, dass eben gerade Frauen zu einem großen Prozentsatz auch wirklich sexuelle Gewalt erfahren oder digitalisierte sexuelle Gewalt, was bei Männern überhaupt nicht da, ich glaube, das ist eine verschwindend geringe Menge von 3% oder so, dass Männer damit konfrontiert werden. Ich meine, das sind ja auch wirklich Vergewaltigungsdrohungen, die Frauen im Internet erhalten. Und da würde ich gerne eine Frage auch an dich stellen. Und zwar bei dir ist es ja gerade so, dass der Podcast sich ja seit ein paar Monaten auch mehr, also jetzt so ein bisschen einen anderen Fokus gefunden hat. Und zwar auch du bist mehr als Person im Fokus. Was sind deine Erlebnisse seitdem und was ist anders?
Also zum einen war es ein bisschen ein Prozess, bis ich sagen habe können, okay, ich tue das auch. Also ich stelle mich auch mit meinem Gesicht dahin, weil das hat 2 Dimensionen. Das eine ist, mein Podcast wird von einem Unternehmen bezahlt. Das heißt, ich spreche ja auch für ein Unternehmen. Das heißt, das ist jetzt immer so ein bisschen ein Abwägen, wo fängt jetzt meine persönliche private Meinung an, wo hört die auf, wo wird es grenzüberschreitend. Also das ist einmal die eine Geschichte. Deshalb habe ich das sehr lange nicht haben wollen. Und die zweite ist natürlich, mir war sehr bewusst, oder mir ist es sehr wichtig, auch Privates und Berufliches gut zu trennen. Also ich habe keine guten Erfahrungen gemacht, Stichwort Richtung Burnout, wenn man das zu sehr vermischt. Und ich für mich habe einfach beschlossen, okay, würde das ganz gern trennen. Aber dieser Podcast Zorn und Zuversicht hat sich zu etwas entwickelt, das mir einfach wahnsinnig wichtig ist. Also diese Themen, über die ich da sprechen darf und ich sage ganz bewusst darf, weil das ist keine Selbstverständlichkeit und ich privat könnte ja das so gar nicht stemmen. Das wäre ja nicht möglich. Die sind mir einfach wahnsinnig wichtig. Ich darf über Dinge reden, die für mich einen sehr großen Wert haben und wo ich für mich sehr viel Purpose sehe. Also wenn ich Erfolge mache über Informationsmanipulation zum Beispiel, dann ist mir das ein wahnsinnig wichtiges Thema, weil wir über etwas reden können, was wirklich eine ganz reale Bedrohung für unser aller Wahrnehmung ist. Wenn ich eine Folge machen darf mit dem Rudi Anschober zum Beispiel, wo wir über Mut sprechen, dann ist das schon etwas sehr Großes für mich.
Eine sehr gute Folge, kann ich nur empfehlen.
Danke. und ich habe einfach schon gemerkt und gelernt, wenn ich in die Sichtbarkeit nicht gehe, dann bleibt es ein kleines Projekt. Also ich muss auch in die Sichtbarkeit gehen, damit das Ganze auch sichtbarer wird. Das hat zum Teil sehr gute Erfahrungen, also ich kriege sehr viel gutes Feedback, aber ich kriege auch Sachen, also so klassische Dinge, wo man mir Kompetenz abspricht. Also so Dinge, wenn ich zum Beispiel gepostet habe, wir zwei machen diesen Live-Podcast heute, da gibt es zahlreiche Männer, die drunter schreiben, so à la, was wollen die zwei Hühner? Also das ist einmal ganz, ganz klar Kompetenz abschreiben. Wieso stelle ich mich da hin und was wollen die zwei überhaupt? Was ich spannend finde, weil man denkt, schreib einfach nichts dazu, du fühl dich nicht eingeladen und lass es. Aber das passiert. Das Schlimmste, was mir passiert ist, und ich werde es jetzt, also ich habe gelernt, bei manchen Dingen sollte man eine Triggerwarnung aussprechen. Das mache ich in dem Fall, weil das ist nichts Schönes. Mir wurde auch schon geschrieben, ich glaube, du wirst einfach nicht oft genug gefickt. Ich finde dich nicht gut, aber als Dienst an der Gesellschaft würde ich das machen. Und das macht natürlich ganz viel. Also das macht ganz viel mit einer Person und keiner findet das super und kaum gelingt es, dass man sie zu 100% abgrenzt. Das geht gar nicht. Also natürlich, wenn ich sowas lese, trifft mich das. Natürlich, wenn ich sowas lese, überlege ich mir, auf diesem Instagram-Kanal oder auch auf YouTube, das sind die zwei Kanäle, wo einfach am meisten passiert, kann man herausfinden, wo ich lebe. Kann man herausfinden.
Das sind wirklich Dinge, die du dir überlegst.
Natürlich.
Zu deinen Postings.
Natürlich überlege ich mir das. Und so schwierig ist es dann am Ende des Tages ja nicht, weil ich bin ja auch sehr transparent, zu welchem Unternehmen ich gehöre. Also ich kann zumindest den Radius eingrenzen. Und ja, natürlich überlege ich mir solche Sachen. Weil wenn du sowas liest, löst einfach wirklich viele Gefühle aus. Also das ist nicht so, dass man sich dann denkt, sehe nur online. Natürlich schaue ich, ist das vielleicht ein Bot? Und wenn ich das Gefühl habe, es ist ein Bot, dann ja, geht es mir ein bisschen leichter, aber am Ende des Tages weiß ich es nicht.
Mhm. Aber was ich bei dem ganzen Thema spannend finde, und ich habe auch mehrere Sachen, was du alles erzählt hast, wo ich da gerne nachhaken würde, aber es muss ja gar nicht mal ein Thema sein wie deines oder ein politisches Thema generell sein. Frauen, die sich öffentlich machen, die sichtbar sind, die im Internet sind, werden angefeindet. Genau. Ich möchte ein Beispiel nennen. Meine Schwester hat einen Vintage-Store. Die verkauft Secondhand-Designer-Ware, hauptsächlich Designer-Taschen, eigentlich was Gutes, Kreislaufwirtschaft, Dinge finden ein zweites Zuhause, der totale Gegenpol zu Fast Fashion. Die wird auf Social Media richtig angefeindet. Die kriegt einfach Beleidigungen, die kriegt Hass. Ganz ehrlich, da kann man manchmal die Welt nicht verstehen, weil ich meine, es wäre natürlich auch jetzt absurd, wenn ich sage, ich würde es eher verstehen, wenn eine Frau eine politische Meinung hat, aber das ist ja auch nicht okay. Aber du musst ja nicht einmal ein kontroversielles Thema haben und du wirst einfach angefeindet in dem Moment, wo du sichtbar bist. Und ich glaube, das ist etwas, was sich viele Männer noch immer nicht vorstellen können, dass du angefeindet wirst für dein Sein, dass du einfach nur sichtbar bist. Und ich habe eine nicht repräsentative Umfrage in meinem Bekanntenkreis gemacht. Ich habe die Männer gefragt, die aber auch wirklich auf Social Media aktiv sind. Die wussten nicht, wovon ich spreche. Die haben gesagt, was, wie? Nein, natürlich nicht. Also die fürchten sich nicht, die denken nicht drüber nach, was sie posten und wie. Und wie gesagt, es braucht ja nicht mal ein politisches Thema. Ja. Aber was mich auch interessieren würde, weil du eben vorher gesagt hast, als Frau überlegt man sich das manchmal so ein bisschen. Ne? Und Frauen wird oft die Kompetenz abgesprochen. Es gibt ja auch interessanterweise, da hat auch die Barbara Blach in ihrem neuen Buch dazu geschrieben, da hat sie auch ein anderes Buch zitiert, das heißt die Authority Gap, dass einfach Frauen systematisch ihre Kompetenz abgesprochen wird, dass sie als weniger kompetent auf vielen Gebieten gelten. Da gibt es zahlreiche Studien dazu. Und was ich auch interessant finde, und das würde ich gerne von dir wissen, mit welchen Glaubenssätzen bist du groß geworden? Weil nämlich, und das ist mir erst unlängst eingefallen, ich bin aufgewachsen schon auch mit als Frau hält man sich ein bisschen im Hintergrund. Und einen Satz, den ich sehr oft gehört habe, war, immer schön bescheiden bleiben. Das war eigentlich auch was anderes gemeint, so generell, man sollte nicht protzen im Leben und so. Aber dieses immer schön bescheiden bleiben, das ist schon ein Glaubenssatz, der sich verfangen kann. Und ich weiß, dass es sehr vielen Frauen so geht. Und du wirst als Frau anders erzogen, bewusst oder unbewusst. Ich kann jetzt auch nicht für die jüngere Generation sprechen, dass du lernst nicht, so viel Raum einzunehmen. Du lernst, dich eher anzupassen und zurückzuhalten. Und das macht sich dann irgendwann einmal bemerkbar. Frauen sagen nicht so schnell bei einem Panel-Talk zu und überlegen sich, bin ich da die richtige Expertin. Geht mir teilweise genauso. Wenn es an die Öffentlichkeit geht, überlegst du dir das. Und ich würde gern von dir wissen, hast du auch so Glaubenssätze? Denkst du da manchmal, und wenn es so eine Millisekunde ist, drüber nach, bin ich da die Richtige, bin ich kompetent genug oder hast du dir das völlig abgewöhnen können?
Also mein Glaubenssatz, den ich habe, das ist ein gänzlich anderer. Mein Glaubenssatz, den ich aus meiner Kindheit habe, ist, vor allem meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du bist so gescheit, aus dir wird einmal was.
Das habe ich auch gehört.
Das hat mit mir nichts zu tun.
Das hat mit ihr etwas zu tun,
weil meine Mutter, das also muss ich dazu sagen, die ist einfach, die hat mich bekommen, da war ich 17. Sie hat einfach auch in mir die Chance gesehen, dass aus mir was wird. Etwas, das sie nie haben hat können. Zwar andere Zeit, andere Familienverhältnisse, da war auch keine Diskussion drüber, ist es eine gute Partnerschaft oder nicht, sondern da haben meine Großeltern miteinander gesprochen und diese Ehe quasi ausverhandelt. Und deshalb war das auch so wichtig für sie, dass sie mir das mitgibt. Weil du gefragt hast, habe ich manchmal, überlege ich, ob ich da die Richtige bin, die Passende bin, ja, tue ich, weil, und das hat viel auch mit diesem Glaubenssatz zu tun, ich kam aus einer sehr eigentlich ja, armutsgefährdeten Familie damals, also das muss man sich vorstellen, meine Mutter war 17, also die hat keinen Job gehabt. Ja. Mein Vater war halt in einer Firma als Schlosser angestellt, also da war kein Geld. Und dieses aus dir wird einmal was hat zur Folge gehabt, dass ich einfach immer versucht habe, aus mir was zu machen, aber nicht wirklich in dieses da, wo ich hin will, um etwas aus mir zu machen, da habe ich halt nicht hinpasst. Also ist ein klassisches Klassenthema eigentlich. Also ich war die Erste, die dann studiert hat und eigentlich habe ich mich nie dort willkommen gefühlt. Ich habe diese Rolle nicht ausfüllen können.
Also ohne hast du dich nicht willkommen gefühlt,
genau.
Oder wo?
Ja, ich habe diese Sprache nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie geht man miteinander um. Diese unausgesprochenen Verhaltensweisen, diese Etikette, die man auch hat, wenn man in gebildeten Haushalten aufwächst. Ja. Das hat sich mir nicht erschlossen und deshalb habe ich dort nicht, das war für mich nicht erfolgreich, also gar nicht. Und daher kommt es, dass ich manchmal so das Gefühl habe, fühle ich mich wohl da, gehöre ich dort hin oder gehöre ich nicht hin? Was das Thema Kompetenz betrifft, also ich bin ganz sicher in ganz vielen Dingen nicht kompetent, würde auch von mir überhaupt niemals sagen, dass ich Expertin für irgendwas bin, aber wenn ich den Raum haben will, dann nehme ich ihn mir. Also das habe ich in den letzten Jahren gelernt und das versuche ich eigentlich schon auch zu tun. Ich mag einfach auch nicht mehr, weiß ich nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat oder wieso das so ist, aber ich mag nicht mehr ich mag nicht das Gefühl zu haben, ich verstecke mich jetzt aus irgendeinem Grund. Wenn ich laut bin, bin ich laut. Wir haben auch schon Leute gesagt in einem Lokal, die am Nebentisch gesessen sind, ich lache viel zu laut und um Gottes Willen, was ist denn das für eine, die ist ja, also das ist ja super anstrengend. Dann ist das aber nicht mein Problem.
Wie reagierst du da drauf?
Gar nicht.
Ach so.
Also in der Regel reagiere ich gar nicht drauf, weil das ist nicht mein Problem. Also wirklich, du hältst es nicht aus, dass ich laut lache, dann setz die weg. Mhm. Also klingt jetzt natürlich alles super easy und genauso machen wir es. Und natürlich gibt es unangenehme Situationen und natürlich möchte ich niemandem jetzt irgendeinen Raum wegnehmen. Also da bin ich schon, da versuche ich es, wenn ich jetzt sage, da, auf das achte ich sehr, gelingt mir sicher nicht immer. Aber ich versuche darauf schon zu achten. Aber ich glaube, ich habe einfach ganz gut, was das betrifft, mein Weg auch gefunden.
Ja, aber ich finde es eben trotzdem noch spannend, ne, dass, und das ist das, glaube ich, woran ich so auch arbeiten möchte. Ich meine, ich war ja auch oft beim Business Coaching, kann das nur jedem empfehlen, um sich auch selber einfach lauter zu machen, sich selber mehr in die Aussage zu stellen. Aber trotzdem diese Selbstverständlichkeit, die Männer haben, dass ihnen zugehört wird, ich schaue da immer wirklich sehr erstaunt zu. Und da wird beim Panel Talk zugesagt, ohne zu wissen, was das Thema ist. Mhm. Ich habe da sicher was dazu zu sagen und ich glaube, dieses, das ist jetzt nicht, also das ist wirklich eine Beobachtung, die ich habe genug männliche Kollegen gehabt, da war es genau immer so. Und dieses, ich finde das ja bewundernswert, ja, dass ich mir denke, also ich finde mich geil. Und ich glaube, das muss man auch als Frau sich viel öfter sagen. Es gibt aber noch was anderes, wo ich gerne einhaken würde, weil du so viele spannende Sachen auf einmal gesagt hast. Und da ging es auch um dieses Sichtbarwerden und auf Social Media. Weil du auch gesagt hast, Frauen, der Anteil von Frauen, die eher zu so Lifestyle-Themen auf Social Media präsent sind, ist viel höher. Unterscheidest du da krass zwischen, das ist jetzt ein Lifestyle-Thema und das hat keinen Purpose und das ist kein Lifestyle-Thema und das hat einen Purpose? Oder wie bewertest du das?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, sehr viele Themen, die einen sehr relevanten, ernsten Hintergrund haben, können sehr lifestyleig aufgebaut sein.
Ja, und das finde ich eben auch. Ich
glaube, dass das auch für einen niederschwelligen Zugang einfach auch sehr relevant ist, dass man das tut. Also wenn ich das schaffe, dann habe ich etwas sehr Gutes begriffen, nämlich, dass ich eine andere Sprache brauche, um Menschen für wirklich relevante Themen zu erreichen. Also ja, würde ich jetzt einmal per se sagen, dass das ja schon gut ist. Was ich mit so lifestyleigen Themen auch meine, ist, also was mich ja wirklich überhaupt nicht interessiert, ist, wenn jemand den ganzen Tag spricht über, ich weiß nicht, welche Farben ziehe ich heute an oder sind meine Haare schön oder ich mag auch diese Pseudo-Geschichten nicht im Sinne von, mir ist es völlig egal, wie ich heute auf die Straße gehe, weil ich als Frau fühle mich total wohl und du stehst aber halt da mit deiner Kleidergröße 34 und
fühlst dich unwohl.
Ja genau, also das ist für mich so ein bisschen Fishing for Compliments und hat für mich wenig mit der Realität zu tun. Und du hast ja eins deiner letzten Gespräche war mit der, und bitte hilf mir beim Namen aus, weil ich bin mir nicht sicher, wie ich ganz genau aussprechen kann, die Gina
Privalowski.
Genau, gesprochen, die, also alle, die nicht kennen, das ist eine Dame, wie alt ist die? Die ist ja.
Die ist 61 mittlerweile.
61,
und genau. Ich erzähle mal ganz kurz, yeah. Die Folge, das ist jetzt die aktuelle Folge, die ist mit 58, ist die aus dem normalen Job rausgegangen, hat Marketing gemacht, viele Jahre war auch eher in der Modebranche und hat dann beschlossen, sie würde gern mehr auf Instagram machen. Das war so eigentlich eine Idee, die nicht mal ihre Familie ernst genommen hat. Und sie hat dann relativ schnell gemerkt, dass sie zu diesen Postings, die sie macht, ihr Alter dazu schreiben möchte. Und das ist abgegangen wie eine Rakete. Diese Frau ist jetzt 61, hat über 1 Million Follower, wurde von L'Oreal eingeladen und ist letzten Herbst an ihrem 60. Geburtstag mit Promis wie Helen Mirren und Jane Fonda über den Laufsteg gegangen. Und die zum Beispiel, wenn du dir ihren Account ansiehst, das sind diese ganzen Themen auch, die du meinst. Mhm. Dieses Mode, Beauty, Lifestyle, ich bin 60, ich habe noch tolle Beine, ich trage einen kurzen Rock, da hat sie mir übrigens im Interview auch erzählt, na, wie arg das noch immer polarisiert. Und ich denke mir, ist das nicht wurscht? Mhm. Also ich meine, sie sieht gut aus, was gibt es da zum Diskutieren? Aber da lassen sich die Menschen drüber aus, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber jedenfalls, ich finde ihren Account deswegen so interessant, nicht nur, weil sie ihr Alter dazu schreibt, sondern was so lifestyleig daherkommt, ist etwas ganz anderes. Und da sehe ich wieder diesen Purpose. Sie macht eine Frau in diesem Alter sichtbar. Und sie kämpft auf ihre Art, und das mag man lifestyleig finden, weil sie, wie gesagt, Green Smoothies präsentiert und Mode und Beauty und Schminktipps. Aber sie kämpft gegen diese Altersdiskriminierung. Und ich finde, da muss man wirklich the bigger picture sehen. Und deswegen wollte ich es auch unbedingt in einem Podcast haben. Ich weiß, was du meinst, diese Lifestyle-Themen, die so ein bisschen blablabla sind. Ich kriege davon ja Gott sei Dank immer weniger ausgespielt. Ich kriege eher so die KI-Katzen-Videos. Wahrscheinlich, weil ich sie alle gucke. Aber ich glaube, dass man so bei manchen Dingen schon noch dahinter schauen muss. Und ich meine, dass du da recht hast, da dieses Niederschwellige. Ich komme aus den Medien und ich weiß, dass du brauchst eine catchy Headline, du brauchst eine gute Persönlichkeit, du kannst eine Geschichte immer besser erzählen über einen Menschen als über Zahlen, Daten, Fakten. Und deswegen finde ich sowas zum Beispiel sehr legitim. Mhm. Und da muss auch nicht jeder den Purpose dahinter verstehen, sondern es einfach realisieren, die Frau ist da. Und was ich auch so toll finde, ist, die hat so eine Reichweite aufgebaut, dass du als Unternehmen oder als Marke sie auch nicht mehr übersehen kannst. Das finde ich so spannend bei dem ganzen Ding. Weil natürlich Unternehmen wollen mit Leuten zusammenarbeiten, mit Influencern, die eine super Reichweite haben. Ja, sie ist eine davon.
Da gebe ich dir recht, was die Sichtbarkeit betrifft. Warum ich sie nenne, ist, weil was ich einfach kritisch sehe, ist, wenn man sich diese Person anschaut und lade alle ein, schaut es an. Sie ist beeindruckend, sie ist wirklich beeindruckend. Für mich nicht anschlussfähig. Das ist eine Glamour-Frau, die mit ihren 61 Jahren ausschaut, als wäre sie wahrscheinlich 50, die einen durchtrainierten Körper hat, wo man weiß, das ist eine Sache von finanziellen Ressourcen, ob ich das haben kann oder nicht. Und deshalb ist es für mich nicht anschlussfähig. Verstehe aber, was der Purpose dahinter ist, und ich finde auch die Sichtbarkeit sehr gut. Und bevor ich jetzt 25, 20-Jährige, die perfekt sind, immer im Bild habe, habe ich lieber eine Person, die älter ist, um zu zeigen, auch das ist möglich. Aber ich bin da eher bei der Christiane Rösinger. Wir haben vorher schon einmal gesprochen, wer die Christiane
auch
Rösinger
cool
kennt.
Anders, aber auch cool.
Genau, das ist eine Berliner Linkslinke. Künstlerin, macht Musik, hat Buch geschrieben, The Joy of Aging, war mit der Stefanie Sargnagel auf Tour, die sagt wahrscheinlich mehr Menschen etwas. Und die nimmt das ganze Thema älter werden als Frau einfach ganz. Also die setzt sich damit ganz anders auseinander. Und die hat keinen Anspruch dran. Und sie sagt, sie möchte sich dem auch nicht unterwerfen. Diesen, ich muss jetzt gut ausschauen. Ich muss für mein Alter gut ausschauen. Weil das ist so ein Narrativ, das mag ich nicht.
Das darf man nicht sagen. Das ist ganz schwierig.
Und wenn ich mich entscheiden könnte, ich bin lieber Christiane Rösinger und würde gern auch lieber auf der Couch liegen mit einfach 10 Kilo mehr mich nicht permanent in die Ausschläge stellen und auch nicht permanent sagen müssen, wie perfekt ich bin. Also ich finde, dass das auch einen Druck ausübt, da fühle ich mich ein bisschen unangenehm.
Ja, da muss ich einhaken. Ich verstehe komplett, was du meinst. Sehe ich auch so. Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass beide Dinge nebeneinander akzeptieren können. Die eine Gruppe findet die Person super, will so alt werden. Die andere Gruppe will so alt werden. Und ich glaube, warum mich das auch so ein bisschen gecatcht hat mit der Gina ist, mich nervt ja, dass der Stereotyp der Frau so ab 50, und das ist einfach, ich habe da auch mal ein Posting dazu gemacht, ne, also wie 50 oder 57-jährige Frauen heute aussehen, habe ich ein Bild von Jennifer Lopez genommen. Natürlich, die ist jetzt auch so eine, natürlich so eine Glamour-Frau, ne? Aber der Arbeitsmarkt und die Gesellschaft sieht uns noch immer wie so ein Golden Girl, ne? Und ich meine, so sehen die Frauen heute auch nicht mehr aus. Und wenn ich in meinen eigenen Bekannten- und Freundeskreis schaue, dann schauen die Frauen eher aus wie Jennifer Lopez, also von der, sie sind fit, sie sind digital, sie sind irgendwie noch irgendwie so voll up to date, ja? Das sind keine Omas von gestern. Die sehen auf jeden Fall nicht aus wie ein Golden Girl. Und ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass beides okay ist.
Ich glaube, dazu muss man wissen, dass ja damals, für alle, die sie noch kennen, die Serie Die Golden Girls.
Die waren ja in ihren 40ern eigentlich.
Die waren ja groß, aber die drei, also gar nicht die älteste Person, sondern die drei Freundinnen, die waren ja damals, ich glaube, in ihren 50ern. Und wenn man sich das heute anschaut, das hat ja wirklich tatsächlich nichts zu tun mit dem, wie Frauen heute in ihren 50ern ausschauen.
Genau, aber es gibt noch immer dieses Stereotyp. Ja. Und da habe ich eben auch mit der AMS-Chefin Petra Praxl eben in einer der nächsten Folgen drüber gesprochen, die gemeint hat, dieses Stereotyp, dass die Frau alt ist und eben nicht mehr fit für den Job. Also weil fit ist ja nicht nur, ich habe schöne Beine und trage einen kurzen Rock, sondern fit ist auch fit fürs Leben. Ich bin noch fit genug, meine Fortbildung zu machen. Ich werde noch länger im Arbeitsmarkt bleiben. Und sie gemeint, das ist aus den Unternehmen noch immer nicht rauszukriegen. Und ich glaube deswegen, also sie fand den Vergleich natürlich mit Cello auch lustig, aber sie hat mir recht gegeben. Sie hat gemeint, das hat mit der Frau nichts zu tun und dieses Stereotyp. Und sie weiß auch nicht, warum. Es hält sich hartnäckig.
Und wahrscheinlich, und da hast du sicher recht, muss man überspitzen in der Kommunikation, damit man irgendwo einmal an einem realistischen Bild ist. Ich würde jetzt gern so ein bisschen auch den Bogen schließen und zum Abschluss noch über das Thema sprechen. Wie schaffst du es, in die Sichtbarkeit zu kommen, in der Sichtbarkeit zu bleiben? Und was sind so deine Hot Takes? Was würdest du jemandem, der zuhört, die zuhört, sagen, okay, das sind die Dinge, die brauchst du, damit dir das auch gelingen kann?
Also ich glaube, dass man erstens mal nicht verzweifeln soll über seine eigene Reichweite, wegen Sichtbarkeit. Ich glaube, dass ganz viele Leute eine Hemmschwelle haben und sagen, ja, ich habe ja irgendwie noch so einen kleinen Account und das wird nichts. Ich kann dazu ganz viel sagen. Also mein Account ist selber erst am Wachsen. Ne? Ich bin nicht groß. Ich kann dir auch sagen, warum ich so lange völlig auf privat war. Ich habe einfach zu lange mit Entwicklern aus dem Silicon Valley zusammengearbeitet. Die sind alle nicht auf Social Media. Die ganzen Leute, die dort leben und arbeiten, da gehen die Kinder in die Waldorfschulen und das hat mich schon sehr beeinflusst. Also mein Account ist erst seit vielleicht einem Jahr öffentlich. Ich habe den dazwischen auch öffentlich gehabt und dann wieder umgemünzt. Mhm. Also ich bin jetzt auch bereit, das alles mitzumachen und so. Aber ich glaube, man darf sich davon wirklich nicht schrecken lassen, weil da gibt's ganz tolle Möglichkeiten. Erstens, der Algorithmus ist zwar teilweise beschissen, weil er dir random Sachen ausspielt. Es bedeutet aber gleichzeitig, weil auch Instagram hat sich ja TikTok so angenähert, ne? Also die setzt nicht mehr auf diesen Social Graph, sondern auf den Content Graph. Das heißt, es geht mehr nach Inhalt. Es kann dir passieren, wenn du wirklich guten Inhalt machst, dass es trotzdem ausgespielt wird. Und du kannst noch immer entdeckt werden, als deine Inhalte können entdeckt werden. Und ich glaube, was auch immer wichtiger wird in einer Zeit, wo du Content sehr schnell über KI generieren kannst, ist die Relevanz. Je relevanter dein Thema ist, desto besser. Und was, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig ist, such dir Verbündete. Ich glaube, das unterschätzen viele Menschen. Ich meine, ich bin wirklich erstaunt, wie sich Frauen, die auch ins Interview kommen, mit mir verbünden und sagen, super Thema und ich poste das nochmal bei mir und so und wie so Multiplikatoren wirken. Das kann jeder für sich nutzen. Du musst dir Verbündete suchen und du darfst auch keine Angst davor haben, dass du sagst, ah, die macht ja das gleiche Thema, die nimmt mir das ja alles weg. Nein, also der Erfolg einer anderen Frau wird nie deinen eigenen schmälern. Ich glaube, das muss man sich nochmal hinter die Ohren schreiben. Und ich glaube, du findest die richtigen Leute für ein Thema und gemeinsam kann man sichtbar werden. Und auch das hat zum Beispiel interessanterweise die Barbara Blaha uns nochmal erinnert in ihrem aktuellen Buch. Da gibt es ja auch diesen Frauenstreik von Island von 1975, wo ja 90% der weiblichen Bevölkerung dann teilgenommen haben und dann wurden wirklich die Gesetze Richtung Gleichstellung geändert. Das ist ja Wahnsinn. Rate mal, wie viele Leute das initiiert haben, hat sie in ihrem Buch nochmal aufgeschrieben.
Ich glaube, es waren nur eine Handvoll, oder?
Acht.
Waren ganz wenige.
Es waren 8 Frauen. Und ich glaube, wenn man sich so immer wieder bewusst wird, dass auch eine kleine Menge an Menschen ein Thema groß machen können, dass das was Großes wird, ich glaube, da kann man Dinge dann doch in die Sichtbarkeit bringen. Ich glaube aber auch, dass Timing eine Rolle spielt. Also manche Themen brauchen ein bisschen. Ne? Niemand kennt Tanara Burke. Sie hat 2006 schon diese Bürgerinitiative gegründet, die hieß MeToo. Mhm. Und wirklich bekannt geworden ist dieser Hashtag, ich glaube, über 10 Jahre später. Und das war dann so, es brauchte halt diesen Anlassfall 2017 nochmal, es brauchte nochmal diese ganzen Einzelschicksale, die sich zu einer kollektiven Bewegung zusammengetan haben. Aber Sichtbarkeit hat auch, glaube ich, was mit der richtigen Zeit fürs richtige Thema zu tun.
Du hast gesagt, such dir Verbündete. Das wäre auch für mich ein riesengroßer Hot-Take. Also das ist für mich ein riesengroßer Hot-Take. Das ist auch tatsächlich was, ich habe, seit ich den Podcast mache, immer wieder auch mit Aktivisten und Aktivistinnen Gespräche geführt. Und das ist so die Nummer eins, dass sie sagen, was wichtig ist, damit sie durchhalten können.
Du schaffst es nicht alleine.
Genau, du schaffst es nicht und du schaffst es, es macht dich kaputt. Weil du, also da sind Menschen, die sich ganz stark in der Klimabewegung engagieren. Da sind Menschen, die sich ganz stark in demokratiepolitischen Fragen engagieren. Und die sagen, wenn du keine Verbündeten hast, du wirst so angefeindet, du kannst das nicht aushalten. Und irgendjemand hat einmal gesagt, ich glaube, das war der Fridays for Future Pressesprecher in Deutschland, hat letztes Jahr auf der Republika gesagt, wir müssen die beste Party sein. Nur dann kommen die Leute. Und ich finde, das ist sehr smart. Nur wenn ich eine Community habe, wo ich mich auch wohlfühle, die mich nicht nur stützt, also es muss auch, ich muss dort sehr gerne sein, dann glaube ich, ist das sehr, sehr relevant. Und also da bei dem Punkt bin ich voll bei dir. Du hast einen anderen Punkt genannt, du hast es ein bisschen anders formuliert als ich, aber es ist im Grunde das Gleiche, Beharrlichkeit.
Ja.
Ich muss dranbleiben. Ich muss wissen, dass Sichtbarkeit nicht über Nacht passiert. Und Sichtbarkeit, wenn es um Themen geht, die vielen Menschen unangenehm sind, dann wird es noch schwieriger. Weil in Wirklichkeit wir meistens, sobald die Themen ein bisschen unangenehm werden, reden wir von kleineren Zielgruppen. Es ist egal, ob es jetzt darum geht, um klassische feministische Themen, ob es darum geht, dass ich sichtbar sein möchte, wenn es um das Thema Integration geht, Inklusion geht, es ist völlig egal, da ist die Zielgruppe meistens eine viel kleinere, weil einfach sehr viele Menschen in der Gesellschaft keine Berührungspunkte haben und die interessieren sie dann auch nicht so brennend dafür. Damit ich aber trotzdem dieses Thema nach vorne bringe, muss ich dranbleiben. Ich muss wissen, dass das, ich bin da auf einem Marathon und ich bin auf keinem Sprint.
Und ich glaube, dass einfach diese spitze Zielgruppe am Anfang, die ist ja erst der Anfang. Mhm. Und wenn du die aber schon mal gut bedienst, dann kann das einfach ein größeres Thema werden, weil jeder Marketing-Experte sagt, spitze Zielgruppe, super. Naja, ich meine, es ist ja schon wirklich so, auch also in den Medien genauso wie im Marketing, wenn du alle ansprichst, sprichst du am Ende niemanden an.
Ja, genau.
Das ist ja auch so eine Regel. Ne? Also es wird nie ein Thema alle interessieren. Du musst zuerst diese verbünden und diese spitze Zielgruppe finden und dann kann das einfach größer werden. Mhm. Aber weil du die Republika ansprichst, fällt mir noch ein schönes Beispiel ein. Und zwar, ich glaube, was auch sehr viele Menschen bei Sichtbarkeit noch immer unterschätzen, ist erstens das Analoge. Und zweitens auch die Kanäle von anderen, also auch dieses Reichweite. Ne? Kommentiere regelmäßig bei wirklich großen Accounts, aber wirklich relevante, gute Sachen. Auch das hat einen extremen Impact, den die Menschen total unterschätzen. Und auch das Analoge, glaube ich, wird unterschätzt, weil zum Beispiel jetzt hier, ne? Also wenn jetzt jemand nachher hier, und das Ganze wird gefilmt, eine super interessante Frage stellt, ist diese Person im Schaufenster. Mhm. Und das wird total vergessen. Und es war, letztes Jahr war ich bei der OMR, das ist diese große Messe für digitales Marketing in Hamburg und da sind immer die absoluten Superstars. Und da saß auf der Bühne Ryan Reynolds und hat gerade, ich weiß gar nicht warum, irgendwie erzählt, dass seine Tochter zahnt oder einen Zahn verloren hat oder so. Und im Publikum saß schon 30 Minuten lang jemand, der so ein Startup hatte oder was auch immer, für Zahnstocher mit Geschmacksverstärker oder irgendwie so. Irgend sowas war das. Ich habe den Namen vergessen, ich glaube Pick'em oder so heißen die, mit so einer Tafel so, irgendwie try this oder so. Und dann ist er darauf eingegangen, weil es auch gerade dieses Zahnthema war und er hat von einer Zahnfee seiner Tochter erzählt. Ich meine, diese Marke hatte in der Sekunde eine unfassbare Reichweite und ist auf Instagram innerhalb kürzester Zeit gewachsen. Das war eine ganz analoge Aktion. Und ich glaube, die Leute denken so, ah, ich habe keine Reichweite auf Social Media, was mache ich? Es gibt noch immer analog da draußen. Und das wird ja auch gerade viel wichtiger, ne? Weil der Algorithmus, will ich nicht. Aber so analog ist, hallo, hier bin ich, hallo. Mhm. Und das ist, ich glaube, das empfehlen auch wirklich Marketing-Experten, sagen, unterschätzt das nicht. Mhm. Kommentieren bei anderen, aber auch mal sich in irgendwelche Diskussionsrunden und eine super intelligente Frage stellen oder auch was wirklich Relevantes mitbringen.
Also in Wirklichkeit geht es um den Austausch und bewusst den Austausch zu suchen. Ich habe einen letzten Hot-Take noch, der mir sehr wichtig ist, weil das ein großes Learning auch für mich war, ist, wenn ich in die Sichtbarkeit gehen möchte, muss ich wissen, dass es manchmal weh tut. Es tut weh, weil ich mit Dingen konfrontiert werde, die ich nicht beeinflussen kann, weil ich Kommentare bekomme, die nicht schön sind, weil ich aber, und da würde ich gerne ein ganz konkretes Beispiel ganz kurz erzählen, mich mit mir selber beschäftigen muss. Ich habe in einer Podcast-Folge etwas gesagt und ich wiederhole es nicht ganz gleich noch einmal. Ich habe als schlechtes Beispiel das N-Wort genannt. Also für alle, die es nicht wissen, googelt es bitte, ich wiederhole es nicht. Ich habe nämlich sehr böse Kommentare dazu bekommen und sehr viel Kritik, warum wir dieses Wort nicht gepiept haben, warum ich überhaupt dieses Wort sage, warum auch mein Gast, die da war, nicht viel stärker reagiert hat auf dieses Wort und warum es keine Triggerwarnung gab. Was ich jetzt nicht möchte, ist darüber zu diskutieren, ist diese Kritik berechtigt oder nicht. Was ich sagen möchte, ist, man muss bereit sein, am Ende des Tages dann sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und die Frage zu stellen, war das jetzt okay, was ich gemacht habe oder war es nicht? Also ich muss mich selbst hinterfragen und vor allem, wenn ich mit Themen in die Sichtbarkeit gehe, die kontroversiell sind, die aber auch manchmal wirklich nur kleine Gruppen betreffen. Wir haben so das Thema, dass sehr viele Menschen wollen sehr viel Gutes, aber wir sind oft nicht so gut darin, uns gegenseitig zu sagen, wir wollen eh alle das Gleiche und die Nuancen sind es nicht, sondern wir hängen uns oft auf Nuancen auf und kritisieren uns dann. Aber dieses, ich muss bereit sein, mich mit mir selbst, mich mit mir auseinanderzusetzen und zu überlegen, so was machen das jetzt mit mir und was mache ich das nächste Mal damit? Also das ist wirklich ein riesengroßer Hot-Take, weil wenn du das nicht kannst, dann wirst du das nicht lang durchstehen. Tust einfach nicht.
Was war deine Konklusion aus dieser Folge?
Noch gar nichts. Also das ist nicht so lang her. Das ist eine Folge, die ist relativ jung. Es beschäftigt mich sehr. Es beschäftigt mich auch tatsächlich wirklich sehr, wie damit umgeht. Das ist mir völlig klar. Ja? Also ich habe ein sehr großes Learning daraus. Ich weiß jetzt auch, was ich in Zukunft anders machen werde. Aber es beschäftigt mich sehr die Frage, wie hoch muss mein Anspruch sein, immer alles zu 100% perfekt zu machen? Und wo muss ich einfach auch mich davon befreien, damit ich authentisch was sagen kann? Ich möchte da überhaupt nicht, da gibt es keine Conclusio. Es gibt keine Conclusio, also die Kritik ist sicher berechtigt. Und ich bin auch sehr froh, wenn ich solche Kritik bekomme. Mein Punkt ist, und darauf möchte ich hinaus, man muss bereit sein, sich dieser Kritik zu stellen. Und zwar, ich muss mit mir in einen Dialog gehen und das mit mir ausverhandeln und das muss man machen. Und vor allem, wenn ich über Themen spreche, die einfach heikel sind. Rassismus ist ein heikles Thema, dann muss ich bereit sein, mit mir selber das auszuverhandeln. Und das ist, glaube ich, so eins der super wichtigsten Dinge für mich, wenn es darum geht, stelle mich ins Fenster, halte ich das aus, bin ich bereit, auch das mit mir neu auszuverhandeln und bin ich es nicht. Und
Ja, ich muss nur noch ganz kurz was anmerken, weil ich meine, wir hatten ja eingangs drüber geredet, ich kann das alles nachvollziehen, aber wir haben auch drüber gesprochen, dass du ja für nicht kontroversielle Themen ja auch schon angegriffen wirst. Also man muss sich natürlich bewusst werden, aber was ich trotzdem schwierig finde ist, das ist auch ein Satz, den man ja dann hört, wenn man in die Sichtbarkeit geht, ja, du hast ja gewusst, worauf du dich einlässt. Und ich hasse diesen Satz und er ist überhaupt nicht wahr, weil dieser Satz bedeutet eigentlich, was ist die Alternative? Dass ich verstumme? Meinst du damit, ich soll mich einfach halt die Fresse und bleib zu Hause? Das ist eigentlich der Unterton von dem Ganzen. Und ich habe da auch mit Eva Pelz drüber geredet. Ich meine, diese Frau macht das Frühstücksfernsehen, die war in einer meiner Folgen. Die wird schon für ihr Äußeres kritisiert. Also der rosa Bläser, Frau Pelz, wirklich, das geht gar nicht. Das sind auch mal so kleine Sachen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir noch zu sehr über die Befindlichkeiten der Frauen sprechen, also nimm dir das nicht zu Herzen oder mach's beim nächsten Mal besser. Aber wir reden noch zu wenig drüber, was diese Worte, diese Kritik auslösen kann. Und ehrlicherweise muss man sagen, einige von diesen Kritikpunkten sind eigentlich auch strafrechtlich relevant, was man so alles zu hören kriegt.
Ja, bin ich bei dir? Bin ich nicht bei dir, was diese Kritik, die ich jetzt genannt habe, erzählt habe, also das sehe ich ganz klar, als Kritik, natürlich. Als inhaltliche Kritik, das ist auch erwünscht, das möchte ich auch und das darf zu jeder Zeit sein, also auch an alle, die zuhören, zuschauen, die Einladung, wenn ihr das Gefühl habt, da wird Blödsinn gesprochen, ihr könnt es widerlegen oder ihr habt eine andere fundierte Meinung, dann ist es immer herzlich willkommen. Was nicht willkommen ist, sind einfach Beschimpfungen und Beleidigungen und Ist das ein Abschlusssatz?
Ich würde mal sagen,
kritisiert uns, aber beleidigt uns nicht.
Ja, also es wär wünschenswert, aber andererseits muss man sagen, wenn ihr uns beleidigt, wir machen trotzdem weiter. Sorry.
Gut, dazu ist nichts mehr hinzuzufügen. Und in dem Sinn sage ich vielen Dank an euch alle hier im Raum fürs Dabeisein, fürs so aufmerksame Zuhören. Und auch allen, die sich das online anschauen, die sich das im Nachgang anhören, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, Julia, dass du dich auch auf dieses Experiment eingelassen hast,
absolut.
Podcasterin zu Podcasterin. Folgt unbedingt auch Why Don't You? Ich finde, du machst sehr großartige Arbeit. Und
vielen Dank.
Freue mich, wenn ihr die Folge teilt. Freue mich, wenn ihr da bleibt am Kanal und wir uns ja in einer Woche wieder hören und sehen.
Genau, also wir beide bleiben hörbar, sichtbar, wir gehen leider nicht mehr weg und es war sehr schön mit dir, dieses Experiment, dass wir beide Host und Gast gleichzeitig sind. Ich fand es super spannend und ich bedanke mich für diese Folge und ich bedanke mich beim Publikum, dass wir hier so zusammengesessen sind und uns diesen Themen widmen konnten. Vielen Dank.
Dankeschön.
produziert das Pod, deine Podcast-Agentur.